Finden Sie vom Datenchaos zum Datenschatz.
Erfahren Sie, wie eine gelungene Datenstrategie Ihren Unternehmenserfolg nachhaltig steigert.
Einblicke, Erfahrungswerte und Tipps gibt es von den Datenexperten Michael Jungschläger und Sven Göllner.
Wo man vielleicht auch mal um die Ecke denken muss.
Mit großer Wirkung. Eine gute Sache.
Bereit zum Durchstarten?
Wertgeschätzt, der Podcast.
Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Wertgeschätzt und ich habe wieder mal einen Gast, der schon mal bei uns war und das ist der liebe Christoph. Und zwar ist das der Christoph Hein. Lieber Christoph, stell dich doch mal selber vor und dann starten wir, glaube ich, auch direkt mal in die Themen.
Sehr gerne. Also Sven, schön, dass ich nochmal hier sein darf. Ich bin der Christoph Hein, bin aktuell bei der DB Süstel beschäftigt im Umfeld, im BI-Umfeld. Mach dort vor allem Planungsprojekte mit Themen 1 oder heute IBM Planning Analytics. Und nebenbei bin ich Bark Fellow und in Kooperation mit der Bark betreue ich den Ökosystem Guide für IBM Planning Analytics und bin auch sonst ganz umtriebig in der BI-Welt unterwegs.
Ja, also das muss man da wirklich sagen. Wir haben ja schon eine Folge zusammen gemacht, die kann ich auch nochmal nennen. Das war die Folge 58. Titel war damals, wie TM1 die DB AG bei ihrer Planung unterstützt. Und da haben wir wirklich Planung wirklich im Detail nochmal so ein bisschen diskutiert. Also wer sich mit Planung beschäftigt, auf jeden Fall reinhören. Heute wollen wir das Thema aber ein bisschen umdrehen und sprechen heute über Business Intelligence und Data Warehousing. Und da hast du ja ein paar Themen mitgebracht und da wollen wir heute so ein bisschen einsteigen. Aber wir müssen aufpassen, ne? Da sind ja ein, zwei Buzzwords drin oder schwere Begriffe, würde ich mal sagen, die glaube ich nicht jeder versteht und die brechen wir glaube ich heute mal runter, sodass die auch von Nicht-IT-Experten verstanden werden. So, was haben wir uns überlegt? Also wir haben gesagt, ist OLAP für BI noch zeitgemäß? Ist ja ein Thema, das war auch von dir, glaube ich, gewünscht. Herausforderungen im Recruiting von BI-Experten im aktuellen Arbeitsmarktumfeld, könnt ihr berichten, da kann ich aber auch berichten aus unserer Sicht. Ökosysteme im BI-Umfeld, also sind das Projektbeschleuniger oder vorgefertigte Lösung? Dann dazu gehört ja auch Make or Buy in den Bereichen. Und ganz provokant, Tableau ist dead. Ob das wirklich so ist, weiß ich nicht. Also ich habe eine Meinung dazu, du hast sicherlich auch eine Meinung, dann werden wir, glaube ich, mal ordentlich diskutieren. Aber es geht ja eher um das Thema auch Self-Service BI.
Genau, also das ist ja mehr so ein, sagen wir mal, die Headline, um genau das Thema zu adressieren.
Ja. Genau, aber da kommen wir, glaube ich, ganz zum Schluss und sollen wir mal mit dem Thema OLAP starten? Was ist das für dich überhaupt und wie würdest du das für dich beschreiben? Ich habe eine Definition, aber ich würde auch gerne mal deine hören, weil unsere Software basiert auch darauf.
Ja, ganz klassisch steht ja OLAP für Online Analytical Processing. Mhm. Ja. Und ist im Endeffekt erstmal die Datenhaltung in Memory im Vergleich zu klassischen relationalen Datenbanken, die Daten eben mehr auf der Festplatte gespeichert haben. Mit allen Vor- und Nachteilen technischer Art, die das hat. Ne, wenn es im Arbeitsspeicher ist, ist es schneller im Zugriff als auf der Festplatte. Ja, das ist ja mit jeder anderen Software auch so. Und umgekehrt ist halt Arbeitsspeicher tendenziell immer noch teurer als Festplattenspeicher. Und dadurch kommt man halt bei großen Datenmengen dann auch ganz schnell bei mehreren 100 Gigabyte Arbeitsspeicher oder terabyteweise Arbeitsspeicher. Und das muss man sich halt auch leisten wollen.
Aber da kann ich doch jetzt zurückgeben, wir haben noch die Cloud, wir haben noch Ressourcen.
Ja, aber die Cloud ist ja vom Konzept her eher auf viel Rechenleistung, also viele CPUs, viele Prozessoren, ja, und nicht unbedingt auf RAM ausgelegt. Ne? Also gerade wenn wir über OLAP-Systeme reden, dann sind die ja nicht so flexibel, so fluide, sondern wenn so ein beispielsweise ein Planungssystem in TM1, das belegt heute 500 Gig im Arbeitsspeicher und morgen auch und übermorgen auch, ja, weil das ist halt die Datenmenge, die da vorgehalten wird. Und die Cloud ist ja, der Reiz der Cloud liegt ja darin, ich brauche jetzt 50 CPUs und in einer halben Stunde brauche ich nur noch 3. Mhm. Und diese Flexibilität hast du halt bei klassischen OLAP-Tools nicht, weil die sind zum Glück ist ja wichtig auch, dass ja die Systemstabilität und so, dass die halt konstant, dass da nicht sprunghafte Veränderungen vom Arbeitsspeicher gibt, also vom Ressourcenbedarf keine sprunghaften Veränderungen. Wenn, dann ist das meistens, wenn es ungeplant ist, ein Bug oder ähnliches oder ein unvorhergesehenes Verhalten. Deswegen tun sich ja viele OLAP-Tools auch schwer mit der Migration in die Cloud. Also rein, zumindest was den Kostenaspekt angeht. Aber technisch ist das ja kein Problem, aber vom Kostenaspekt her ist halt das immer so eine Herausforderung.
Du sprichst ja von dem multidimensionalen OLAP, ne?
Also genau, das ist für mich das klassische OLAP, das MOLAP, genau, multidimensionales OLAP, wo genau das eben, warum, das ist halt genau das, das ist sehr, sehr memory-intensiv.
Ja. Aber es gibt ja dann noch die zweite Variante, das ist ja das Relationale. Dann würde ich ja das Ganze in der Tabelle abspeichern. Also ich versuche das jetzt ein bisschen runterzubrechen, damit es auch so jeder versteht. Wo würdest du denn bei beiden Systemen denn also Vor- und Nachteile sehen?
Ja, du hast es ja eigentlich schon gesagt, ne? Im Rollup ist es dann halt der Großteil der Daten eben auf der Festplatte gespeichert und wird dann immer bei Bedarf quasi reingeladen. Das ist dann weniger speicherintensiv. Davon hast du im Zweifelsfall längere Zugriffszeiten. Und zumindest die Rollup-Systeme, die ich kenne, das ist halt vorwiegend Microsoft Analysis Services, ja, tun sich dann, sagen wir mal vorsichtig, auch schwer mit Planungsszenarien, also mit dem wieder Zurückschreiben in die Datenbank, weil es eben von dem Arbeitsspeicher dann wieder auf die Festplatte kommen muss. Und also zumindest Microsoft hat das aus meiner Sicht bis heute nicht wirklich in einem vergleichbaren Komfortgrad wie beispielsweise Thema 1 oder JEDOCS geschafft.
Vielleicht müssen wir nochmal einen Schritt zurück, nochmal zu sagen, was ist das überhaupt mit der OLAP-Geschichte oder OLAP-Systeme? Also man kann sich das ja so vorstellen, als hätte ich einen sogenannten Würfel, also so eine Art Datenwürfel und unterschiedliche Dimensionen. Also jetzt kommen wir natürlich so ein bisschen in den Sprachgebrauch, das geht aber jetzt, glaube ich, nicht anders, aber unter einer Dimension kann man zum Beispiel das Jahr sehen, das Produkt, und man versucht ja so ein bisschen durch diesen Würfel, durch jede Achse in diese Daten rein zu navigieren. Und das, finde ich, ist ja das Eleganteste. Aber auch das Schwierigste, wenn ich bei der Datenmodellierung bin. Das ist ja schon eine Kunst, das in allen Ausprägungen so hinzubekommen, dass die Kennzahlen und Stammdaten ordentlich miteinander kombiniert und aggregiert, also von den Kennzahlen auch, ne, dass die zugeordnet werden. Also das.
Ja, es ist eine Herausforderung, aber ich glaube, die Herausforderung besteht halt vor allem darin, also so ein Rollup-System oder generell relationale Datenbanken, Data Warehouse, verzeiht viel mehr schlechte Datenqualität.
Wie meinst du, das ist ja eine interessante Aussage?
Nee, in einer relationalen Tabelle, es ist sehr aufwendig sicherzustellen, dass alle Pflichtfelder befüllt sind und sauber richtig befüllt sind. Und in einem Cube, in einem multidimensionalen Datenwürfel, da ist jede Dimension, jede Ausprägung, jedes Attribut deines Datensatzes, jedes Merkmal ist gepflegt. Es gibt keine ungepflegten Merkmale. Das ist, jeder Datenpunkt ist 100% definiert. Ja? Das heißt nicht immer, dass die Definition, die der hat, dass alle Ausprägungen richtig sind, ne? Aber er ist immer 100% definiert. In der relationalen Tabelle ist es einfacher, das Ganze unsauber zu definieren. Du kannst das da auch viel machen.
Das ist ja die Gefahr, die man hat, ne? Also wenn ich das nicht sauber mache, dann habe ich die Probleme später im Berichtswesen, und es kann dann halt dazu führen, dass bestimmte Kennzahlen auf bestimmten Ebenen halt nicht richtig berechnet werden. Und man sieht es nicht. Das hatten wir so häufig in Projekten, dann wurde so hoch aggregiert auf eine Region, und dieser Umsatz, der verdichtet worden ist, da haben einfach Kennzahlen gefehlt oder die Berechnung einfach gefehlt, und damit war es auch falsch.
Genau. Und das passierte in einem multidimensionalen Umfeld nicht so leicht.
Ja.
Na, wenn du deine Strukturen einmal sauber hast, na, dann passen alle Datensätze auf die Struktur. Wenn du die Struktur sauber modellierst. Es ist unmöglich, dass die Datensätze nicht auf die Struktur passen. Ist technisch einfach nicht möglich. Ja. Das ist, glaube ich, und dadurch ist die Herausforderung einfach die, dass du eben mehr Wert noch, also man sollte ja immer, also generell wird in allen Projekten zu wenig Wert auf Datenqualität gelegt, würde ich jetzt mal so als These raushauen.
Ja, aber das ist das Hauptproblem, warum bestimmte Sachen dann einfach hintenrum nicht mehr funktionieren, oder dass man unzufrieden ist mit dem Ergebnis, wenn man sich nicht die Mühe macht, vorne an der Stelle, wo die Daten erfasst werden, erzeugt werden, also in transaktionalen Systemen wie so einem Finanz- oder ERP-System, das ist ja das klassische Shit-In, Shit-Out-Prinzip. Ne? Und dann ist die Frustration, finde ich, immer in der BI und dann später auch, wenn die Planung auch die Daten bekommt, immer da am größten, weil man sich ja auch da am meisten erhofft.
Ganz genau. Und das ist auch zum Beispiel was, wo so ein klassisches OLAP-System sehr hilfreich ist, um eben auch sowas, also so ein Prozess der Daten, Datenqualitätsoptimierung zu unterstützen. Ja. Ich hatte gerade heute Vormittag ein Telefonat mit einem ehemaligen Kunden von einem großen deutschen Automobilhersteller, ne, die genau das nämlich gemacht haben. Die haben TM1 genutzt, um im Personalcontrolling, um ihre Daten, die aus dem SAP-System kommen, haben gesagt, okay, wir nehmen die Daten, wie sie kommen und reichen sie durch und zeigen sie dadurch an und können so aufzeigen, wo eben die Datenqualität nicht stimmt und dann muss das an der Quelle repariert werden. Ja, und haben die damals noch, als ich noch nicht bei der Bahn war, als Externer habe ich dort unterstützt, haben wir das 2017 gemeinsam angefangen. Es war heute sehr spannend zu sehen, jetzt 6 Jahre später, diese Früchte davon. Das war am Anfang, war das auch sehr schmerzhaft, ne? Weil dann wurde es ja immer beschwert, dass die Datenqualität im Berichtswesen nicht stimmt. Und hat immer wieder darauf hingewiesen, ey, ist im Quellsystem, im SAP an der Stelle nicht sauber gepflegt, muss korrigiert werden. Jetzt halt über 6 Jahre ist da wirklich eine enorm gute Datenqualität entstanden. Ne? Und das ist halt, das ist, glaube ich, das, was auch ein bisschen die Faszination für mich von OLAP, also oder gerade von diesem Multidimensionalen eben ausmacht, dass du, wenn du es richtig einsetzt, dass einmal ein Werkzeug ist, das dir akut für deine Probleme hilft, im BI-Umfeld, für dein Reporting, für deine Planung, für deine Analysen. Aber wenn du das Ganze in dem Prozess entsprechend sauber aufsetzt, auch eine Rückkopplung in deine Vorsysteme haben kann und dort eben Perspektive über den Zeitraum einfach zu einer höheren Datenqualität führen kann. Na, und das ist, fand ich heute Morgen wieder absolut faszinierend, das zu sehen. Wirklich wieder die Datenqualität über die Jahre einfach kontinuierlich besser geworden ist.
Und das ist wirklich ein sehr, sehr schönes Beispiel. Das zweite Beispiel, was ich mitgeben kann, wo ich sage, dann ist ja schon die Frage beantwortet, ist es noch zeitgemäß? Ja, definitiv. Also wenn wir später auch über Sachen wie Maschinen und künstliche Intelligenz nachdenken, dann zeigt das ja, wenn wir uns dranhalten und Ausdauer mitbringt, dann steigern wir da durch solche Systeme halt auch nochmal die Datenqualität. Aber was ich auch in diesem Konzept genial finde, deswegen haben wir ja auch das Konzept in unsere Software eingebaut, ist die Einfachheit später im Berichtswesen. Also ein Datenmodell zur Verfügung zu stellen in allen Ausprägungen, wo ich keinen mehr da später dran habe, der die Berichte baut, die Dashboards, der die ganzen Logiken verstehen muss. Ich weiß, ja, es ist, um das aufzubauen, das kostet, oder da braucht man halt schon ein bisschen Know-how für. Ich muss vielleicht auch mehr Zeit investieren. Mhm. Aber es lohnt sich auch hinten raus in der Berichtsentwicklung. Da spare ich nämlich Berichtsaufwände, auch in der Fehlersuche. Also ich fuhr mir da wirklich Geschwindigkeit rein. Und das war immer der Kampf, den ich in den Projekten damals auch miterlebt habe, dass das keiner bezahlen wollte. Dann hat man gesagt, okay, dann schieben wir es doch ins Berichtswesen, dann sollen die Fachanwender doch selber damit klarkommen. Aber ich finde es falsch. Also deswegen finde ich dieses Thema, was du genannt hast, oder ist es noch zeitgemäß, echt eigentlich eine schöne Komponente, ist aber was für Fortgeschrittene.
Ja, natürlich, aber das ist halt einfach, aber das liegt nicht unbedingt an der Technik. Es liegt vor allem halt auch daran, du musst dich dann halt mit diesen Problemen auseinandersetzen. Du musst dich halt dann damit auseinandersetzen, mit deinen Daten, was da drin steht und was da halt für einen Unsinn teilweise auch drin steht. Ne? Du hast gesagt, KI und ähnliches, Machine Learning, die brauchen ja noch mehr eine saubere Datenqualität. Ne? Also, ich war ja letztens auch beim Kollegen Christian Krug, ich glaube, da warst du auch schon mal zu Gast. Ne?
Genau.
Und wir haben eine Folge über so ein Thema gemacht, über Data Footwork hat er es genannt, ne? Um da mal einen kleinen Shoutout Cross-Selling zu betreiben. Nee, aber genau das ist das. Das ist einfach, daran merkt man, es ist immer wieder das Thema. Das ist die Grundlagenarbeit, das ist die Basis für alles. Und das ist eben auch das, was bei diesem Gespräch heute Morgen wieder rauskam. Er sagt jetzt, die waren früher im Personalcontrolling 5 Leute, die sich nur um das Berichtswesen gekümmert haben. Das macht er inzwischen alleine. Er ist voll automatisiert. Ja, er hat inzwischen, haben sie eine enorme Geschwindigkeit darauf bekommen, neue Anforderungen umzusetzen, weil eben die Basis stimmt, weil die ganzen Stammdaten sind sauber. Da muss eine neue Kennzahl mit rein, sondern wird die aus dem SAP, wird der entsprechende Infotyp abgezogen, wird die Kennzahl berechnet, die ganzen Stammdaten sind da, das wird gematcht, sei es, keine Ahnung, Personalnummer, Org-Einheit, Datum, ne, wird alles gematcht und zack, neue Kennzahl da. Ja, und das ist diese Geschwindigkeit, Ne, das ist, wenn du, sagen wir mal, wir kommen ja zum Schluss nochmal dann auf die Self-Service-Tools zurück, wo das dann der jeweilige Endanwender macht, und dann baut er einen Bericht, dann ist er schneller. Wenn wir, sagen wir mal, nennen wir mal die Kuh beim Namen, Tableau beispielsweise, da bist du beim ersten Bericht immer schneller, als wenn du ein Microsoft Analysis Services, JEDOCs, TM1-Projekt aufsetzt. Bist du beim ersten Bericht schneller, bist du beim zweiten Bericht schneller mit Tableau. Aber irgendwann, und das ist je nach Projekt und nach Datenqualität eben unterschiedlich, aber irgendwann kommt dieser Tipping Point, ja, da bist du mit diesen Systemen, mit die eine eigene Datenhaltung haben, die ein sauberes Datenmanagement voraussetzen, bist du irgendwann schneller. Und bei dem, wenn du dann wirklich von größeren Applikationen sprichst, und da sind wir, man ist ja schnell in so einer BI-Lösung auch mal bei 500 Berichten in einem größeren Unternehmen, weil es einfach so viele Themen gibt.
Ja. Ja?
Und da hast du einen enormen Skaleneffekt, weil bei Self-Service musst du immer davon ausgehen, musst du es im Zweifelsfall selber, alles immer wieder selber korrigieren.
Ja, ja, und es gibt ja Kunden, also auch aus unserem alten Beratungsgeschäft, da haben die 800 bis 1000 Berichte gehabt, und da musst du jedes Mal dran. Und das ist das ist ja vielen am Anfang gar nicht bewusst. Du baust ja über die Zeit auch eine gewisse Schatten-IT auf. Das will keiner hören, aber das ist so. Und das ist in dem Projekt erstmal nicht eingepreist.
Ja.
So, man ist schnell, genau wie du es gesagt hast, man ist sehr, sehr schnell fertig, aber die Probleme kommen dann im täglichen Doing, im Betrieb auf, wenn der Fachbereich damit arbeitet. Und dann fällt dir das irgendwann auf die Füße. Ja. Aber das am Anfang zu identifizieren. Und deswegen lass uns lieber, also wir wollten ja eigentlich als zweites Thema das Recruiting ansprechen. Ich würde sagen, das machen wir mal zum Schluss, weil das passt nämlich ganz gut, der Übergang dann, die Ökosysteme. Weil dann ist ja die Fragestellung, wie komme ich denn da hin? Also fange ich denn an und programmiere das runter? Also da würde ich gleich gerne mal berichten, was so gerade so aus dem Netzwerk gerade passiert, wo ich nur noch den Kopf schüttel. Aber da möchte ich auch gerne mal hören, wie du das auch siehst. Also dann schieben wir doch einfach mal das Recruiting zum Schluss und starten tatsächlich. Es gibt ja entsprechende Software-Systeme. Also wir haben einmal fertige Lösungen. Die haben was Fertiges, aber es gibt ja auch am Markt zum Beispiel die gängigen Cloud-Plattformen wie eine Microsoft, eine Amazon. Und ich könnte mir ja da meine Datenbewirtschaftungsprozesse manuell aufbauen. Da gibt es entsprechende Komponenten, die ich zusammenstelle. Oder, was ja auch ganz hip ist bei einigen, die fangen jetzt an und programmieren die ganzen Datenstrecken runter, zum Beispiel in Python. Das erleben wir auch. Wie ist deine Meinung dazu?
Ja, da schlagen so zwei Herzen in meiner Brust. Ja. Das ist auch immer, die Diskussion führen wir bei uns zum Beispiel im Team auch immer sehr intensiv. Die Standardisierung und versus die Individualisierung. Das ist, und ich kann von beiden Seiten die Argumente quasi verstehen. Ja. Und ja, das ist, ich sag mal, es ist nur eine Einzelfallabwägung. Es kommt immer an den Punkt, du kommst an den, also gerade wenn du sehr große Projekte hast, wo es einfach auf Nuancen teilweise ankommt. Ne? Also gerade wenn wir zum Beispiel auch über Performance-Themen reden oder sowas, ja, kommst du halt, also am performantesten ist immer noch, alles selber zu programmieren. Also von der reinen Laufzeit für so ETL-Prozesse beispielsweise oder alles, ne? Also so Deployment-Prozesse, alles, was du komplett individualisierst, da kannst du daraufhin optimieren. Hat aber, wie du vorhin auch gesagt hast, Schatten-IT oder generell einfach ein Overhead, der dadurch natürlich entsteht. Das muss ja alles maintained werden. Das sind immer so wie die berühmten Frage im Projekt, wie sehr standardisierst du die oder wie sehr parametrisierbar machst du deine Ladeprozesse und ähnliches, ne? Und das geht dann auch so weit, wenn du verschiedene Vorsysteme anbindest, wie machst du die Anwendung? Setzt du da eben auf Standards? Setzt du da zum Beispiel auch auf Templates oder ähnliches? Oder gehst du halt auf die Individualentwicklung? Das kommt ganz, und das ist einfach eine Einzelfallentscheidung. Also bei uns zum Beispiel im Team ist auch so, wir sind ja bei der Deutschen Bahn dann in diesem luxuriösen Umfeld, dass wir sehr viele Gesellschaften haben, sehr viele Kunden haben sozusagen, die sehr, sehr ähnlich vom Aufbau her sind, wo du eigentlich sehr viel mit Standards arbeiten kannst. Und trotzdem fällt es uns in der Diskussion dann immer wieder schwer, dann zu sagen, ja, okay, jetzt machen wir da mal irgendwie so einen internen Standard. Und gleichzeitig mal so den Blick jetzt von außerhalb der Bahn drauf geworfen, da ist es halt gerade für kleinere, für mittelständische Unternehmen ist der Vorteil, der sich durch die Individualisierung ergibt, meistens aufgrund der geringeren Komplexität, ne, der geringeren Datenvolumina, ist eben so eine Standardisierung da meistens vielversprechender. Ne? Das ist wirklich, weil es einfach am Ende Kosten spart.
Es geht noch so weit, was wir mitkriegen, weil wir sind ja im Mittelstand angesiedelt, die haben aktuell die Ressourcen nicht. Also haben wir ja gleich zum Schluss, ne? Also Recruiting, genau das ist deren Problem. Die bekommen die zum Teil auch nicht, haben dann intern auch nicht das Know-how und wissen gar nicht, also denen fällt ja auch jetzt alles auf die Füße. Nachhaltigkeit, Berichte werden irgendwann jetzt auch gemacht werden müssen. Kaufmännische Systeme, also das, was die Großen ja längst alles schon richtig machen, fangen jetzt auch die Mittelständler an, in diese Richtung zu denken und ihre Datenstrategie umzusetzen. Aber denen fehlt einfach die Zeit und denen fehlt die Ressourcen. Und dann ist, finde ich, der falsche Ansatz, ich fange jetzt an, selber alles zu programmieren. Weil dann habe ich meistens nur eine Ressource dort sitzen. Und die Gefahr ist einfach, wenn die Ressource mal wegfällt oder kündigt, dann bleibt, also ich hatte tatsächlich am Freitag ein Gespräch mit einem potenziellen Kunden und da ist es tatsächlich passiert. So zwei ITler oder zwei aus dem Softwarebereich, da wurde dann halt ein Data Warehouse entwickelt. Das wurde vom Dienstleister jetzt übergeben und die sitzen da und können es nicht betreiben oder es funktioniert nicht richtig. Und weil alles manuell aufgebaut werden. Das ist natürlich kritisch, ne? Und jetzt ist das ganze Thema verbrannt und die müssen Daten aufbereiten, bereitstellen, die müssen nicht dem Ganzen stellen, aber es hat natürlich im Stellenwert im ganzen Unternehmen nicht gut. Also da wieder aus dieser Nummer rauszukommen, wird nicht einfach werden.
Ja, das ist ja nochmal so ein ganz anderer Aspekt, den du da angesprochen hast. Wenn du jetzt, wie ich das jetzt verstanden habe, externer Dienstleister, der da was gemacht hat, eine Individualentwicklung gemacht hat, das ist ja nochmal schwieriger, weil da geht's ja auch darum, du bist dann, das ist dann dein Code als Unternehmen, ne, das da steht, was sie ja für dich gemacht haben, das ist dann dein Problem, wenn das nicht funktioniert erstmal. Ne? Also das ist ganz schwierig, wenn du aber eben zum Beispiel vorgefertigte Software kaufst mit vorgefertigten Konnektoren und dann funktioniert da was nicht, dann ist es das Problem von deinem Dienstleister. Also dann hast du halt auch nochmal das Personalrisiko, was du da angesprochen hast. Also du brauchst ja einmal die Leute, die es machen, die musst du dir intern ranzüchten oder musst dir externe holen. Und dann, wenn du aber eben so ein individuelles Projekt aufsetzt, musst du ja das auch monitoren, auditieren, was die gemacht haben. Ne? Also das ist so.
Dokumentation. Ja? Es gibt keine Dokumentation.
Ja, das sowieso nie. Ja, die gibt's ja nie.
Ja,
aber ganz ehrlich, also wenn man mal so ganz aus dem Nähkästchen, die gibt's ja eigentlich, also die gute, ich habe noch nie eine gute Dokumentation gesehen. Das ist ja, weil das liegt ja auch immer im Auge des Betrachters. Aber ich hatte einfach in meinem Leben auch schon oft, da wurde man dann halt als Zweitberater reingeholt, nachdem der erste verbrannt war.
Genau, mach mal bitte das Review und schau mal drüber und gib mal dein Feedback ab. Ne? Das war
schon in die Richtung. Und wann stellst du so fest, okay, die haben einfach, die sind nicht zusammengekommen, die haben das nie richtig hinterfragt, also ne, das hat auch viel noch mit, da gibt es auch viele andere Faktoren, die da reinspielen, aber die haben einfach da einfach auch nicht gut geprüft, was da gemacht wurde. Und wenn du halt eben so ein, ne, wenn wir jetzt wieder zu Ökosystemen gehen und mal den großen Bogen schlagen, zum Beispiel zu den zu meinem Hobbyprojekt da mit der BARC, dem Ecosystem Guide, da siehst du halt auch ganz viele für diese verschiedenen Tools, ne, sei es jetzt TM1, sei es Power BI oder so, wo dann Leute wirklich vorgefertigte Lösungen haben. Die haben einen definierten Funktionsumfang. Du weißt also genau, was du hast quasi, es ist genau festgelegt, was du fürs Geld bekommst. Ja, und das ist dann, das deckt dann vielleicht nur 80% von deinem Funktionsumfang um, den du haben willst, aber die kriegst du halt auch für 20% des Geldes.
Ja, und das ist ja ganz wichtig. Also ich bin der Meinung, manchmal reichen auch diese 80%, weil die anderen 20 sind verdammt teuer. Also richtig, Sonderlocken zu bauen, individuelle Programmierung einzusetzen, um wieder am Prozess vorbei. Und die Frage, also die müssen wir uns ja auch immer stellen. Und dann sage ich immer, wir kriegen 80% locker abgedeckt, aber dafür verdammt schnell, also richtig schnell. Und die Frage ist ja, man kann es ja immer noch nachher dran setzen, aber die Frage ist, lohnt sich das? Also was ist der ROI dahinter?
Und ja, genau.
Ist eine Lösung, die oder das, was ihr bei der BARC macht, definitiv reizvoll. Also ich weiß nicht, geht das? Können wir das in die Shownotes nachher noch mit packen?
Ja, klar.
Ja, das wäre ja gar nicht schlecht. Vielleicht können
wir. Ja, das ist ja auch kostenlos und alles. Ja. Also kann man, kann jeder sich angucken zu den verschiedenen Ökosystemen, die es da gibt. Mhm. Und das ist ja genau das auch, das überhaupt erstmal auch bekannt zu machen, dass es da auch was gibt. Man ganz oft ist man ja auch gefangen als Unternehmen, man hat ein Problem, man versucht irgendwie eine Lösung zu finden, dann landet man, man landet entweder bei so einem allgemeinen Dienstleister wie jetzt Bark, die natürlich da technologieneutral beraten, oder du landest halt bei einem Beratungshaus und die haben einfach eine Lösung und die passt für dich. Grundsätzlich klingt es so, dass es passt. Und da hast du halt die Möglichkeit, das auch mal zu hinterfragen zum Beispiel. Also gerade wenn du dich so in einem speziellen Ökosystem eben bewegst, also für eine gewisse Technologie, also eben auf Basis von Power BI oder von Qlik oder von IBM Planning Analytics Team 1, ne, wenn du das eh schon in dich in dem Ökosystem bewegst und einfach mal hinterfragen willst, was dir da jemand gerade angeboten hat, kannst du da zum Beispiel nachgucken, kannst eben sehen, okay, da gibt's ja noch andere Tools, frage ich die einfach mal an, erkundige mich da mal, ja, oder man sieht direkt, okay, die sind die einzigen, die das Problem lösen können, ich brauche gar nicht groß weitersuchen, ja. Ne? Und das, die Idee dahinter, hinter diesen ganzen Themen ist ja, den Funktionsumfang von einem bestehenden Tool einfach zu erweitern, ne? Sei es eben durch alternative Frontends im Thema 1 zum Feld beispielsweise oder um Funktionalitäten zu ergänzen, die man so in dem Standard-Tool eben vermisst, wie Planung mit Power BI, ja, da gibt es dann eben Drittanbieterlösungen, die da eben was unterstützend machen können, ja, oder eben auch wirklich bis zu einem Punkt so eine fertige G&V, ne, wo du wirklich deine Systeme standardisiert dran koppeln kannst und wirklich sehr, sehr schnell eine Lösung macht. Ich glaube, in eine ähnliche Richtung geht ja auch das, was ihr eben anbietet. Genau. Ne?
Also bei uns ist ja, also wir bieten also die Datenintegration sehr automatisiert an und damit kriegen wir viele, viele Fragestellungen schon gelöst. Und genau, das ist auch der nächste Ansatz, den du gerade gesagt hast. Wir werden obendrauf immer weitere Schablonen bauen, wie zum Beispiel das Energiemanagement. Das hört sich jetzt so an, ist kein Abfallprodukt, aber ist entstanden, weil wir vom Kunden, also der Kunde einen Bedarf hatte. Und dadurch ist ein Produkt entstanden und das sogar zertifiziert bei der BAFA ist. Und so gehen wir sukzessive hin und hören ja hin, was der Kunde braucht und was nicht. Und wir wägen auch ab. Also wir fangen nicht an und machen Sonderlocken für jeden Kunden, weil dann haben wir in 5 Jahren absolutes Chaos und werden die Software nicht mehr warten können. Aber das ist genau zu schauen, was braucht der Kunde oder wie kann man sein Problem noch besser lösen und mit Templates, mit Standards an der Sache heranzugehen. Also in der Produktion ist das immer, finde ich, am einfachsten, da gibt es die sogenannten UE-Faktoren, also die Qualität, Leistung, Qualität. Da gibt es Formeln für, wie die berechnet werden, auch für bestimmte Branchen. Da gibt es eine Wein-Stefan-Studie, die kann man sich heranziehen und das Ganze so aufsetzen. Und dann brauche ich mir aber nicht mehr viel Gedanken zu machen. Ich muss nur noch gucken, wie ich die Daten dort reinkriege und die zuordne und dann entsprechend aufbereite. Aber das ist, glaube ich, das, was du auch mit der Fragestellung Ökosysteme im BI-Umfeld, ob das Projektbeschleuniger sind. Ja, ich finde schon. Also wenn man sich öffnet und sagt, okay, wir haben jetzt das Problem und wir wollen es auch schnell lösen, dann ist das wirklich eine Alternative für jemanden. Aber wir erleben es auch sehr, sehr häufig in Gesprächen, dass die ITler sich auch so ein bisschen verweigern, weil die sagen, wir können es besser. Mein Herz schlägt ja auch. Ich bin ja auch, also ich würde schon sagen ITler, weil ich Wirtschaftsinformatik studiert habe, aber andererseits bin ich auch wirtschaftlich sehr unterwegs und sehe, Risiko, One-Man-Show oder vielleicht nur zu zweit, auf Dauer vielleicht doch nicht so ganz wirtschaftlich, klappt im ersten Moment, aber später werdet ihr bezüglich auf die komplette Datenstrategie eins auf die Nase kriegen und dann kommt man sehr leicht in die Diskussion und dann wird das schon sehr, sehr negativ auch aufgenommen.
Siehst du, ich bin ja studierter Historiker und habe also weder von der Wirtschaft noch von der Informatik eine Ahnung. Aber ich sehe dafür immer das große Picture. Ich denke, das Big Picture, ne? Ich denke nämlich dann auch ganz oft einfach nicht in den nächsten 2 Jahren ist das vielleicht besser, was du gerade beschrieben hast, ne, wenn die das selber machen. Aber wenn du das mal auf 5 oder auf 10 Jahre blickst, ne, dann geht es nicht darum, dass du ein Tool zwangsweise 10 Jahre betreibst, aber dass du einfach deine gesamte Landschaft halt eben wartbar hältst. Ne? Und das ist einfach so oft der Fall, dass das einfach vernachlässigt wird. Ne? Und dann wird lieber über KI, Machine Learning gesprochen, weil das klingt gut, ne, das klingt total spannend, ne, und ich sage immer, Leute, es gibt so viel Dinge, die so viel günstiger umzusetzen sind, ne, so das berühmte, ne, die Fußarbeit, die Grundlagenarbeit, das Datenmanagement, ja. Du kannst ja natürlich, wie oft ich Gespräche darüber führe, wir brauchen da ein Data Lake. Ich sage, nee, ihr braucht kein Data Lake, ich würde auch ein Data Warehouse erstmal tun. Es würde sogar erstmal sag mal, eine strukturierte CSV-Dateienablage würde euch ja schon helfen. Ne? Das ist wahrscheinlich um den Faktor 100 günstiger als ein Data Lake, würde aber wahrscheinlich im ersten Schritt den gleichen Effekt erzielen. Ne? Und es kommt immer wieder auf diese 80-20-Regel zurück. Ne? 80% reichen meistens und für die 20%, die mir da fehlen, sind die wirklich das mehr dann eben werden. Gerade wo wir eine immer stärkere Standardisierung haben. Also vor, ich mache das jetzt seit 12 Jahren, da war das auch schon relativ weit standardisiert. Das hast du wirklich noch dann so ganz oft so Altsysteme gehabt, die dann einer irgendwo selber programmiert hat. Die gibt's heute auch noch, ne? Wir haben da mal eine kleine Access-Datenbank aufgesetzt.
Und dann suchen wir denjenigen, also gerade so im Mainframe-Bereich, die Leute sind ja rar gesägt, um die dann wieder einzusetzen. Und das ist halt die Gefahr, die ich da einfach auch sehe. Aber
ja, ich wollte sagen, wir haben ja auch durch diesen extremen Move hin zur Cloud eine extreme Standardisierung in den Vorsystemen. Also dein Salesforce-System ist mal so, sag ich mal, in der Basisausführung ist das eigentlich immer gleich. Dein CRM-System, dein ERP-System, was du in der Cloud hast, na, das ist, natürlich kannst du das customizen, aber da geht der Trend ja immer weiter von weg, man gibt ja immer mehr auf den Standard und dann hast du halt immer die gleichen, da hast du die gleichen Tabellen mit den gleichen Merkmalen wie 100 oder 500 andere Kunden. Und da macht so eine Standardisierung ja auch Sinn. Ich meine, eines meiner ersten Projekte vor 12 Jahren, das war bei so einem Logistikunternehmen, die hatten ein damals schon, das war dann 2011, 20 Jahre altes ERP-System. Das kannte sowas wie Pflichtfelder nicht. Ja? Oder Datentyp, es war alles Text. Ja? Also bei so einem System, da kannst du selbst, wenn du 500 Kunden mit diesem einen Stück Software hast, musst du immer Individualentwicklung machen, weil wenn es keine Pflichtfelder gibt und nichts, dann ist das immer ein Einhorn, also gibt es nur einmal dieses System. Bei jedem Kunden ist es anders. Na, aber heute sind die Systeme einfach so weit standardisiert, ne, gerade auch dadurch, dass die dann immer mehr der Trend Richtung API, ne, dass du die Daten über eine API abziehst, dann ist das halt alles standardisiert. Da kannst du nicht groß rumspielen, da gibt es nicht so viel Freiraum für Customizing und dadurch bekommt dieser Push hin zu diesen Konnektoren, zu diesem Pre-Built Content, zu diesen Projektbeschleunigern, wie auch immer wir sie jetzt nennen, die verschiedenen Aspekte, eben einen ganz anderen Mehrwert nochmal als vor 10, 20 Jahren.
Ja, und dann bin ich ja in der Automatisierung. Dadurch kriege ich die Geschwindigkeit. Ne? Das kann man ja als Fazit ja auch mitnehmen. Das ist tatsächlich die Projektbeschleunigung oder Umsetzungsbeschleunigung. Ja. Und ich bin der Meinung, da muss man jetzt nicht mehr den Aufwand betreiben. Also dann lieber hinten rum, und das passt jetzt zum nächsten Thema, dann lieber den Aufwand betreiben und aus den Daten Mehrwert ziehen. Und jetzt werden wir wahrscheinlich abgestraft von Tableau, aber ist egal. Wir sagen
Salesforce, du meinst Salesforce.
Ah, ja, genau. Also Tableau wurde ja von Salesforce aufgekauft und also ich kann ja erst mal wiedergeben, wie wir das empfinden. Also wir haben sehr, sehr wenig Kunden, die jetzt noch mit Tableau arbeiten. Wir haben jetzt wieder mit Tableau neue Verhandlungen durchgeführt wegen den Jahreslizenzen und wir haben einige Lizenzen jetzt abgekündigt. Also zeigt mir einfach, dass der Trend einfach da ist. Also kann man schon klipp und klar sagen, ich finde, der Trend geht Richtung Power BI. Also ist denn, ne, also
Würde ich jetzt auch mal so unterschreiben. Ja. Ne? Also das ist auch ein ganz klarer Richtung, die man da sieht, also sieht man ja auch, Click ist da für mich noch so ein bisschen unklar, wie es da weitergeht. Ja, im Gegensatz, Tableau wurde von Salesforce gekauft, Click kauft ja selber wie verrückt, wir haben jetzt erst Talent gekauft. Na, also das ist eigentlich ganz, Click finde ich inzwischen wieder total spannend zu beobachten, weil einfach ganz andere Richtung, aber Tableau geht halt den Weg, den viele Tools gehen, man wird irgendwann von einem Großen geschluckt und dann hast du halt das Problem, das hatte beispielsweise auch TM1 über viele Jahre oder Cognos hat es heute noch.
Ja, genau, das ist das beste Beispiel, ja.
Wobei das geht noch, weil die Tools sind nicht in anderen Tools von IBM aufgegangen, aber Tableau, meine Baum hat Salesforce Tableau gekauft, ich vermute mal ganz stark, um eben hübschere Berichte, sag ich mal salopp, in Salesforce zu haben. Das heißt, das wird der Fokus sein. Ne? Das heißt, der Fokus ist erstmal Salesforce, mehr Salesforce-Lizenzen damit zu verkaufen. Ja? Worunter natürlich Tableau als Standalone-Software ganz normal. Das ist auch gar nicht schlimm. Das ist halt einfach das ist halt das Business. Ne? Das ist halt einfach ein Trend. Bei Tableau trifft es jetzt halt ein sehr beliebtes, ein sehr prominentes Tool. Ne? Aber es geht halt da immer stärker. Der Fokus wird jetzt darauf liegen, die anderen Tools im Haus zu unterstützen. Ja? Das sieht man auch bei anderen Tools, die mir in dem Umfeld bekannt sind, keine Ahnung, der von Cubeware zum Beispiel, ne, habe ich auch mal für gearbeitet vor vielen Jahren, die sind jetzt auch aufgekauft worden von Insight Software, werden dadurch am Markt nicht mehr selbstständig agieren, werden da jetzt einfach mit einem anderen strategischen Fokus haben. Ne, und so ist es bei Tableau auch. Aber, und was du ja auch, glaube ich, schon eingangs gesagt hattest, es ist halt auch ein Zeichen dafür, warum passiert das? Warum gibt es diese Konsolidierung da an der Stelle? Das ist ja eine Konsolidierung. Click konsolidiert eben in die andere Richtung. Sie kaufen andere Tools dazu. Tableau wurde gekauft. Power BI kauft keine.
Ja, die machen es geschickt. Es wird eingeschleust durch die Office.
Ja, genau. Also Microsoft kauft keiner. Ja, das ist halt, genau. das ist schon immer der Vorteil gewesen, wenn du ein Microsoft-Produkt bist. Na, du hast immer einen Marktanteil. Du kannst gar nicht zur Seite weggeschoben werden. Und Power BI, Microsoft macht es natürlich aber auch ganz aggressiv, aber auch geschickt. Ja, also das Tool ist halt im ersten Schritt kostenlos. Punkt. Ja, die Kosten kommen dann später, ja. Aber es ist erstmal grundsätzlich kostenlos. Und das musst du dir als Unternehmen auch A leisten können und B leisten wollen. Und sie vernetzen es natürlich sehr gut mit ihren anderen Tools und haben damit aber auch zum Beispiel, ne, den vorhin schon erwähnten Microsoft Analysis Services sehr stark kannibalisiert in meinen Augen. Also den nehme ich als eigenständiges Produkt eigentlich.
Nee, das ist still geworden. Und da wird man ein bisschen draufschauen müssen, auch das Ganze, was jetzt mit Microsoft Fabric da passiert. Also das ist ja gerade auch wieder Bewegung. Das ist ja schon fast eine separate Folge. Aber
ich glaube, wenn wir das jetzt anschneiden, dann kommen wir.
Berichtswerkzeugen oder BI-Tools, das ist ja immer alle paar Jahre passiert das. Das ist dann so eine Konsolidierung. Also SAP damals mit Business Object wird auch immer weniger. Klar, jetzt ist die SAP Analytic Cloud, also die nehme ich noch wahr, auch aus dem Kundennetzwerk. Ja,
auf jeden Fall, aber auch sehr aggressives Marketing natürlich an der Stelle.
Ja. Und da ist zum Beispiel Planung dabei. Also oder man kann Planung nochmal dazu nehmen, wenn man möchte.
Wird behauptet, ja. Ich habe es noch nicht gesehen, aber...
ist dabei. Wie gut, wie schlecht, mal nicht bewertet, aber das hat dann wiederum einen Pluspunkt zu anderen vielleicht, ne, die das nicht mit haben. Und
wichtig. Ja, ich glaube, das, was du da gesagt hast, ist schon ein ganz wichtiger Punkt. Es gibt da wieder eine Konsolidierung. Das ist ein bisschen wie so eine Wellenbewegung. Ne? So, es war so es gab die große Konsolidierung Business Objects. Cognos wurde von IBM gekauft. Was war noch? Irgendwas. Oracle hat, haben die gekauft? S-Base? Ja, S-Base. Ne?
Weiß ich jetzt nicht.
Ja, es gab auf jeden Fall vor 15 Jahren gab es die große Konsolidierung, da haben diese ganzen selbstständigen Anbieter gekauft, ne? So ist ja auch Team 1 dann bei IBM gelandet. So, dann war das alles in den großen Konzernen, dann kamen auf einmal die jungen Wilden wieder mit Tableau, ne? Weil dann hat man gemerkt, es ist ja schon irgendwie aufwendig, ne? Es muss irgendwie schneller gehen. Also kam dann sowas wie Tableau, Power BI Click um die Ecke, waren super erfolgreich. So, jetzt merken die Leute wieder, jetzt haben wir da große Tableau-Berichtsumgebungen. Ja, und das ist ja schon irgendwie aufwendig, da 600 Berichte mit zu administrieren. Ja, wir brauchen doch wieder was anderes. Jetzt geht der Push wieder hin zu solchen eher ganzheitlichen Lösungen, ne? Weil die merken halt, okay, jetzt haben wir hier total geile Berichte, aber planen können wir damit nicht. Ja, wir können nicht unseren kompletten Entscheidungsprozess damit abbilden. Ja, wir können zwar die Daten analysieren, jetzt müssen wir aber irgendwie eine Entscheidung treffen, jetzt müssen wir irgendwie planen, ne? Und Maßnahmen ableiten, das können wir alles nicht darin abbilden. Jetzt geht das wieder in die Richtung, ne? Wahrscheinlich haben wir dann in 5 Jahren sitzen wir wieder hier zusammen und dann gibt's wieder, es gibt ja auch ganz spannende neue Player, ja, die es noch mal einfacher machen als in Tableau, ja, aber die dann wiederum auch die Frage ist, wie weit die sich wieder wirklich behaupten können, weil ich glaube auch, wenn wir eins gelernt haben, also so Daten aus einem Data Lake, Die analysierst du auch nicht mal eben schnell mit Tableau.
Genau, also da wollte ich zum Schluss nämlich drauf zurückkommen. Wir haben ja eben also ganz am Anfang das Thema OLAP-Systeme gehabt. Wenn ich das sauber habe, dann ist mir das Berichtswerkzeug letztendlich egal, weil dann kann ich es austauschen. Ja. Oder also natürlich nicht 1:1, weil da habe ich bestimmt, aber ich spare mir dadurch deutliche Berichts- oder Migrationsaufwände in dem Kontext. Und da schließt sich, finde ich, der Kreis, wenn man sich einmal die Arbeit macht in der Mitte, Datenintegration, Datenmodellierung, dann bin ich nicht so abhängig von dem Berichtswerkzeug. Und dann,
ja, definitiv, ja. Also deswegen würde ich auch zum Beispiel auch in unserem Kontext, ne, wir machen ja eben viele Thema-1-Projekte, also das ist halt ja mein Thema, und ich würde trotzdem auch dort immer klassisch ein relationales Data Warehouse, relationale Datenbank empfehlen. Kannst du auch mit dem Data Lake machen, aber ich bin viel im Finance oder im Personal-Controlling-Umfeld unterwegs. Da hast du halt nicht diese großen unstrukturierten Datenmengen, da machst du, aus meiner Sicht macht es halt keinen Sinn. Aber das ist, ist erstmal egal, ob Data Lake oder Data Warehouse, irgendwas, wo du strukturiert deine Daten unabhängig von der Visualisierung eben aufbereitest. Ja. Und dann kannst du eben auch später Team 1 nehmen, kannst Tableau nehmen, kannst Power BI nehmen, aber eben mit dem Fokus, dass die Daten, die Modellierung, die Aufbereitung des Datenmanagements ist schon alles passiert. Du machst es nur noch quasi zur Anzeige oder vielleicht in deinem Planungsprozess dann eben in einzelnen Tools abzubilden, aber du kannst genau das, du kannst ein bisschen wechseln. Und das ist ja eigentlich die anfängliche Stärke von Tableau gewesen, dass du genau diesen Schritt, den wir aber eigentlich ja für sind, also zumindest wir beide eigentlich für sehr, sehr sinnvoll halten, eben das strukturierte Datenmanagement, und dass du das eben nicht machen musst. Meine erste Berührung mit Tableau war, ich habe wirklich so eine 10 Jahre alte, wirklich so eine richtig verbaute Excel-Tabelle genommen. Also wirklich so, ne, so 5 Tabellen auf einem Datenblatt, immer schön farblich abgegrenzt und alles. Tableau drangebunden, innerhalb von 10 Minuten hatte ich einen hübschen Bericht da drauf. Das finde ich bis heute faszinierend, das finde ich richtig cool, das ist ein richtig geiles Feature. Ja, also das kriegt auch kein anderes Tool in meinen Augen so hin wie Tableau. Aber es löst halt das eigentliche Problem, nämlich die schlechte Datenqualität, die schlechte Aufbereitung der Daten, halt an der falschen Stelle.
Genau, und das ist das eigentlich, ne? Wenn man einmal den Fokus drauf lässt, wie gesagt, sind wir offen. Und wir kriegen es ja eh nicht weg. Es gibt immer Anwender, die für Tableau sind, für Power BI. Und ich finde, man darf die Anwender auch nicht einschränken, weil die Fachbereiche sollen damit arbeiten, mit den Werkzeugen, wo sie sich einfach wohlfühlen. Und dann ist es eigentlich egal, was im Einsatz ist. Klar, jetzt kann man nochmal aus IT-Sicht wegen den Lizenzkosten gucken, ne, dass man da jetzt nicht, aber ich kenne auch größere Unternehmen, die haben alles davon im Einsatz.
Oh ja.
Geht manchmal nicht anders, aber wenn ich halt eine einheitliche Datenbasis hinbekomme, ist schon schwer genug, habe ich natürlich da auch schon gewonnen und kann dann auch diese Flexibilität, was die Auswahl der BI-Werkzeuge das Ganze dann auch ermöglicht.
Ne? Aber wieder natürlich nach dem 80-20-Prinzip, ne?
Ja, das nehmen wir uns auch vor. Also das schreiben wir jetzt an die, nee, ich finde das ja auch gut. In den Themen sehr, sehr auch beieinander. Es gibt ja auch andere Folgen, wo ich halt mit dem Interviewgast nicht so konform bin, weil ich mag das. Also ich mag gerne in Schubladen denken, also einfache Sachen zu machen, die man standardisieren kann, und das findet halt nicht jeder gut. Aber du hast, wie du schon die ganze Zeit immer gesagt hast, ich decke da vielleicht nicht 100% mit ab, aber für das, was die meisten machen und in dem Umfeld, wo wir unterwegs sind, reicht das vollkommen. Punkt. Es reicht einfach. Und danach kann man immer noch weitermachen, wenn man möchte. Ne,
nee, genau, das, aber da bin ich, ne, 80-20 in dem Umfeld dann zum Beispiel das beste Beispiel immer die unausgeglichenen Hierarchien. Es gibt die Tools, die können unausgeglichene Hierarchien, es gibt die Tools, die können es nicht. Ne? Und dann, wenn ich halt so ein Vorgehen, ne, 80-20-Prinzip, dann muss ich halt sagen, okay, der kleinste gemeinsame Nenner ist die ausgeglichene Hierarchie. Das heißt, es darf halt in meinem Vorsystem, in meinem Data Warehouse, in meinem Data Lake nur ausgeglichene Hierarchietabellen geben. Ne? Das ist dann halt mit allen Vor- und Nachteilen, die das hat. Ne? Und das ist dann aber, das wäre so für mich so ein schönes Beispiel für die 80-20-Regel. Da muss ich mich halt auf sowas dann auch committen. Muss ich sagen, okay, das sind die Einschränkungen, die ich mir selber auferlege, damit ich diese Flexibilität hinten heraus habe. Ne? Und wenn ich die, man kann sich auch dagegen entscheiden, ich brauche die 100, ich will die 100% Lösung, weiß aber dann entsprechend auch, es ist entsprechend teurer.
Genau, und das ist ja eigentlich auch so ein bisschen das Fazit von diesen einzelnen Themen, die wir jetzt gerade behandelt haben, da ein bisschen den Fokus auch drauf zu machen und sich nicht in Details zu verlieren, weil also die Mittelstellen, mit denen wir zu tun haben, die haben einfach keine Zeit und aber auch kein Geld zu verlieren, und die Zeiten sind vorbei, wo wir Langzeitprojekte gemacht haben mit 6 oder 9 Monaten oder noch länger, wo man genau vielleicht sowas machen konnte. Ich finde, diese Zyklen sind auch einfach anders geworden. Also auch das Projektvorgehen hat sich ja durch verändert, und ich finde, das kann man, glaube ich, zum Schluss auch gut mitgeben, dass diese 80-20-Regelung wirklich ein ja, auch zum Projekterfolg auch auch maßgeblich daran teil, also jetzt verspreche ich mich hier ein paar Mal, aber dass wir wirklich mit dieser 80-20-Regelung auch die Projekterfolge dadurch auch einholen können.
Absolut. Ja. Ja, frei nach, nehmen wir jetzt, Steve Jobs wird ja zugeschrieben, the perfect is the enemy of the good.
Ja. Ja.
Also dieses Streben, es muss alles drin sein, es muss alles können, ne? Die eierlegende Wollmilchsau. Ist immer der Feind des Projekterfolgs, ne? Weil dann verlierst du dich eben in Perfektionismus und ja. Du wirst nie fertig. Ne? Und da bin ich ganz bei dir. Die Projekte sind generell kleiner, schneller geworden. Es gibt immer noch die großen Projekte.
Ja, definitiv. Und dann kommen wir eigentlich zum letzten Thema. Das Recruiting. Also das, diese ganzen Themen, die wir angesprochen haben, dafür brauchen wir Expertise, Experten. Was siehst du denn aktuell für Herausforderungen, auch jetzt bei euch bei der Bahn? Also seid ihr gut aufgestellt? Also bekommt ihr die Leute, die ihr auch braucht? Oder habt ihr wie andere auch mit dem Fachkräftemangel zu kämpfen?
Also ja, haben wir. Ganz klar, Fachkräftemangel. Und da wollte ich eigentlich gerade nochmal nämlich wunderschön den Bogen zu dem letzten Satz zurückschlagen, ja. Weil eigentlich spricht der Fachkräftemangel ja dafür, größere Projekte zu machen, wo du die Leute nämlich besser ausbilden kannst, als die kleineren Projekte zu machen, weil für die kleineren Projekte brauchst du halt in der Regel dann 1-2 Leute, die halt richtig gut sind und dieses Projekt dann entsprechend auch schnell durchziehen können. Ne? Und in großen Projekten kannst du halt auch Leute gut ausbilden, weil das ist nämlich dann die Herausforderung. Aber grundsätzlich ist eben das Problem, dass die Projekte kleiner und schneller werden. Und dadurch ist es schwieriger, neue Leute onzuboarden. Also wenn jemand neu anfängt und der dann eben ein Projekt von 6 Monaten, wo irgendwie dann er oder sie die zweite Person ist, ja. Mit draufläuft, ist schwierig. Dann, wenn du nicht schon so viel, als wenn du Quereinsteiger bist. Um deine Frage zu beantworten, also natürlich, die Deutsche Bahn ist wahrscheinlich in absoluten Zahlen mehr vom Fachkräftemangel betroffen als die meisten anderen Unternehmen, einfach aufgrund der Größe. Ja. Und umgekehrt hat die Deutsche Bahn natürlich gewisse Probleme nicht, die kleinere Unternehmen haben. Also wir kriegen auch sehr viel, so zumindest meine Information, ich bin ja kein Recruiter, insgesamt sehr viele Bewerbungen, haben aber auch natürlich sehr viele Stellen offen. Und durch die Bekanntheit der Marke bekommt es natürlich auch sehr, sehr viele Bewerbungen, die nicht ganz so gut aufs Profil dann passen. Aber wir haben das Thema gerade bei der DB Systel massiv. Wir haben es bei uns im Thema 1 Umfeld auch. Ja, die Frage wirklich, wie findest du einerseits Leute, die dir schnell helfen, weil eben auch viele Projekte, kurze Projekte, ja, die wirklich intensiv, also sagen wir mal, nennen wir sie intensive Projekte, und gleichzeitig, ja, musst du eigentlich die Leute ja Zeit nehmen und die Leute ausbilden. Und das alles noch wir hatten es im Vorgespräch, in einem Remote-Setting.
Das ist schon eine Herausforderung, ne?
Also, ja, das ist eine Herausforderung für alle Unternehmen, egal wie groß oder klein. Ja, und umgekehrt kannst du das aber auch nicht alles dadurch heilen, dass du den Schritt zurückgehst, weil wenn du sagst, ja, wir stellen ein, aber nur, wenn ihr 3-mal die Woche ins Büro kommt oder 5-mal die Woche, dann kriegst du halt keine Bewerber. Also wenn ich bei uns ins Team gucke, wir haben jetzt in Frankfurt alle 2 Wochen so ein Office-Tag, wo wir quasi einen freiwilligen Office-Tag, wo dann die kommen, die gerade Zeit haben. Und von denen, die theoretisch Frankfurt zugeordnet sind, kommt, sagen wir mal, nicht mal die Hälfte regelmäßig, weil es halt auch einfach... Ja, also eine unendliche Anzahl von Gründen, aber es gibt halt den Weg zurück ins reine Präsenz. Den versuchen gerade viele Unternehmen, aber die es versuchen, werden auch die Quittung bekommen. Die Systel macht es bewusst nicht. Ne? Die Deutsche Bahn hat es ja bewusst auch nicht gemacht mit ihren Wo-du-willst-Jobs zum Beispiel. Geht da entsprechend ganz massiv in dieses Thema rein, die Leute da abzuholen, wo sie sind und nicht zu zwingen, in ein Büro zu kommen wie früher. Damit du die Leute überhaupt bekommst, weil es sonst ja immer noch zusätzlich schwierig genug, die Leute zu finden.
Ja, ich bin geteilter Meinung. Also ich, einerseits ja, es hat sich viel verändert. Man versucht ja wirklich sein Privatleben, also man muss ja auch mal nochmal unterscheiden. Wir haben die etwas jüngere Generation, die jetzt ein bisschen mehr auch Work-Life-Balance Wert legt. Ich will das auch gar nicht bewerten, aber ich finde auch unsere Generation, wir haben Kids, das ist eine Herausforderung geworden, Kinderbetreuung, also mal eben einen OGS-Platz zu bekommen, ist auch nicht mal so ohne weiteres. Oder den Luxus vielleicht zu haben, dass dann vielleicht der Partner zu Hause bleiben kann und die Kinder betreut. Da gibt es ja viele Facetten. Und für die Personengruppen, finde ich, macht das absolut Sinn und muss man auch berücksichtigen. Komplett aber Homeoffice finde ich schwierig, also gerade in gewissen Situationen, weil Kommunikation, also wir sehen uns ja gerade auch nur über Bild und Ton, wenn irgendwelche Konflikte sind. Ich kann kaum was lesen, also weißt du, was ich meine? Das ist einfacher, wenn ich mal hier reinkomme und sehe schon jemanden am Schreibtisch sitzen, erkenne schon, ist da irgendwas. Das kann ich nicht immer erkennen. Ich klinge bei Teams durch, zack, habe ich ihn, die Person. Und erwische ihn vielleicht auf einen schlechten Moment. Also ich habe da auch noch kein Patentrezept. Also wir fahren eine Mischung, sagen aber jetzt nicht komplett. Also und gucken aber auch nochmal, in welchem Bereich. Also zum Beispiel den Vertrieb würden wir nicht komplett im Homeoffice lassen. Also der kriegt vielleicht maximal einen Tag in der Woche, weil das nicht funktioniert. Weil alleine zu Hause Vertrieb zu machen, ist echt schwierig. Bei den IT-Leuten klappt das gut, Konzeption oder wirklich mal in Ruhe zu arbeiten, nachzudenken, perfekt. Aber wenn du zum Beispiel gemeinsam an so einem Projekt bist, wo du auch zuarbeiten musst, dann ist das wiederum cool, wenn man zusammen ist, ne?
Ja, ich glaube, das ist, glaube ich, der wichtige Punkt. Es kommt auf die Arbeit an. Also ich glaube, was zum Beispiel Homeoffice viel, viel besser geht, ist Deep Work, ne? Also wenn ich wirklich konzentriert an irgendwas arbeiten muss, wenn du das Setup dir zu Hause herrichten kannst dafür. Wenn du natürlich das auf der Couch machen musst im Wohnzimmer, während drei schreiende Kinder um dich rumrennen und die Frau in der Küche oder der Mann.
Ja, keine Chance.
Ja, ist das schwierig, aber wenn du halt einen entsprechenden ruhigen Arbeitsplatz hast, geht es besser, weil du weniger Ablenkungen haben kannst. Ne? Oder auch, weil du dir das eben flexibler einteilen kannst auf den Zeitpunkt, wo es gerade passt. Ne? Vielleicht ist mittags um 2 dein Kopf leer, aber abends um 5, 6 hast du gerade so einen Moment der Klarheit, wo du sagst, okay, jetzt läuft's gerade, jetzt, ne, das ist ja immer so, ne? Und das ist natürlich, das geht natürlich auch nur mit einem Homeoffice-Setup, also weil du sitzt ja nicht 3 Stunden Däumchen drehend im Büro, um dann danach nochmal 3 Stunden voll produktiv zu arbeiten. Das funktioniert dann im Homeoffice, wo du sagst, ich kann 3 Stunden, mache ich jetzt, keine Ahnung, gehe ich spazieren, mache meine Einkäufe, treffe mich auf einen Kaffee mit jemandem und setze mich dann abends nochmal hin und habe dann aber genau das, habe in den 3 Stunden mehr geschafft als davor in 3 Tagen. Ne? Natürlich alles, was so in Richtung Kommunikation geht, alles, was so Richtung Austausch geht, auch gerade Konflikte, ja, also wir sind bei uns zum Beispiel inzwischen innerhalb von 3 Jahren, von 3,5 Jahren von 8 auf 36 Leute.
Ja, das ist ja eine Hausnummer, ne? Und die müssen sich kennenlernen. Also
ja, das ist eine wirkliche Herausforderung, weil umgekehrt, selbst in Vor-Corona-Zeiten, mal abgesehen davon, dass die in ganz Deutschland sitzen, ist es schon schwierig genug, 36 Leute an einen Tisch zu bekommen. Also einfach, also in irgendeiner Form, die überhaupt zusammenzubringen. Ja. Ne? Das ist ja schon schwierig genug, die zusammenzubringen für einen virtuellen Termin. Aufgrund des heterogenen, wenn du 25 Projekte hast, die sich irgendwie 36 Leute teilen, plus noch unterschiedlichste Abstimmungen, da kriegst du die Leute ja, du kriegst sie ja nicht an einen Tisch. Und das ist wirklich auch eine Herausforderung, durch das Homeoffice auch die Erwartungshaltung, die bei Kunden entstanden ist. Ne? Also als ich damit angefangen habe, ich war beim Kunden vor Ort, dann war ich bei dem Kunden. Dann waren alle Meetings an dem Tag, als ich vor Ort war. Das ist ja heute auch nicht mehr so.
Nee, genau, Sie kennen es auch noch. Man war vor Ort, also dann auch vielleicht über mehrere Monate hinweg, hat im Hotel dann gewohnt. Das ist ja Gott sei Dank auch nicht mehr so. Ne? Also ich freue mich da immer wieder drauf, wenn wir Kunden besuchen dürfen, aber dann ist das meistens immer ein Tag oder maximal 2 Tage.
Genau, ein bisschen Meet and Greet halt.
Ja, genau. Ist auch wichtig, dass man sich dann nochmal wieder persönlich kennenlernt und nicht jetzt nur virtuell. Aber ich glaube trotzdem, dass das in den nächsten Jahren für die Unternehmen wirklich eine Herausforderung sein wird und auch bleibt. Insbesondere für die ganz jungen Leute, die jetzt reinkommen. Und das finde ich, das ist schwierig, weil.
Das wollte ich auch gerade sagen,
ja. Ja, du hast ja auch am Anfang im Vorgespräch erwähnt, wenn Azubis bei euch reinkommen.
Ja, genau.
Wie nimmt man die mit auf der Reise?
Das ist ganz schwierig. Danach natürlich nochmal mehr, weil durch das, wie die Ausbildung konzipiert ist, dass die halt darauf konzipiert ist, dass die immer blockweise 6 Wochen da, 6 Wochen weg, ne, ist schon immer schwierig gewesen, ne, und dann mit dem Weiterwandern, weil du halt natürlich auch generell heute viel digitaler unterwegs bist. Also das heißt, es gibt auch viel weniger, die können sich neben dich setzen, auf deinen Bildschirm gucken, du kannst natürlich einen Teams-Call mit denen aufmachen und die dir dabei zugucken lassen, aber das ist nicht dasselbe, wie wenn man die Leute dann früher irgendwo mit durchs Büro genommen hat, weil man irgendwo hingegangen ist und sowas. Ne? Das ist schwierig oder ganz, oder natürlich auch früher, wenn du beim Kunden im Hotel warst. Also das meiste habe ich in meinen Anfangsjahren gelernt, wenn ich abends mit den erfahreneren Kolleginnen und Kollegen abends noch beim Bier oder beim...
Ja, dann wurde aus dem Nähkästchen geplaudert, ja, und Geschichten erzählt und auf der Basis hat man ja auch die Thematik viel, viel besser kennengelernt.
Man hat es nochmal rekapituliert, was man so gemacht hat und so, dass das ist heute, weil auch, aber auch wieder, da schließt sich der Kreis wieder mit den Projekten. Die Projekte sind halt viel kürzer gesagt, da ist viel weniger Raum, um sich die Zeit dafür zu nehmen, den Leuten nochmal was zu erklären. Ne? Weil auch wiederum das Ganze so extrem komprimiert ist. Ne? Früher warst du, du warst beim Kunden, dann warst du acht Stunden am Tag beim Kunden. So, da war zwischendrin irgendwie 2 Stunden ein bisschen Leerlauf. Da war Zeit zwischen 2 Meetings, da hat man ein bisschen was gemacht, hat aber auch die Zeit gehabt, den Leuten was zu zeigen. Heute ist es ja so, wenn du 2 Stunden Leerlauf zwischendrin hast, musst du ja froh sein, wenn du nicht ein Meeting mit dem anderen Kunden hast.
Ja, das stimmt. Ne? Also das ist ja da auch, was wir am Anfang diskutiert haben. Du machst jetzt mehr, also Projekte gleichzeitig.
Ja.
So, und das gab es früher nicht. Vorher warst du bei einem Kunden und hast beim Kunden deine Arbeit gemacht.
Ja, es sei denn, wenn es mal völlig eskaliert ist, dann hast du natürlich mal, aber das war die Ausnahme.
Ja. Vielleicht mal die Frage zum Schluss. Was glaubst du, für welche Qualifikationen, also spezifischen Qualifikationen, Fähigkeiten sind denn jetzt genau in unserem Bereich gefragt? Also im Gegensatz zu früher. Was würdest du sagen, was müssten die Leute mitbringen?
Das ist die große Frage, die ich mir immer wieder stelle. Ich habe ja vorhin gesagt, ich habe Geschichte studiert. Ich bin ja direkt von nach dem Abschluss meines Studiums in diese BI-Sache so reingerutscht. Ne? Ich war jung und brauchte das Geld. Ja? Und so jemand wie mich würde ich heute eigentlich nicht einstellen. Aber ich würde gerne so jemand wie mich, also ich würde gerne so jemand wie mich einstellen, weil ich habe es ja irgendwie zumindest geschafft, mich durchzuwurschen die letzten 10 Jahre. Aber das war nicht mein Studium. Also ich weiß nicht, was an meinem Lebenslauf, also wie man rausfindet, ist das jetzt jemand, der das halt lernen kann, oder nicht, weil das ist, glaube ich, das entscheidende Skill. Die Leute müssen adaptieren können, müssen lernen können, müssen eben diese berühmte Transferleistung erbringen. Ne? Die müssen hier eine Lösung, irgendwas mal sehen und das, egal ob das jetzt eine andere Software ist oder, keine Ahnung, statt Finance eben HR-Bereich, ja, oder statt, keine Ahnung, mittelständischer Reifenhersteller, keine Ahnung, DAX-Konzern, ne? Die musst eben diese Transferleistung erbringen. Das ist, wenn du das gut kannst, dann schaffst du das in dieser Branche. Ich habe nur keine Ahnung, wie man das sinnvoll erkennt. Ich weiß nicht, weil gleichzeitig haben wir auch einen Arbeitgeber, Arbeitnehmermarkt. Das heißt, du musst ja auch schnell sein. Du kannst ja nicht sagen, also wir machen jetzt hier erstmal so einen 7-stufigen Bewerbungsprozess.
Nee, das ist nicht.
Ne? Also wo du sagst, machen wir mal einen Tag Assessment vor Ort. Dann hier alle Vogel.
Nee, also kann ich mal kurz eine Anekdote. Wir sind ja gerade auch dabei, neue Mitarbeiter zu suchen in mehreren Bereichen und haben eine Agentur mit beauftragt und dann haben die einen Funnel, also nennt man das, also einen Webseiten-Funnel, der so also nicht komplex, aber der umfangreich war, also mit 4 Seiten und jeden Tag hast du eine E-Mail gekriegt zur nächsten Seite und man sollte sich die Videos anschauen. Und ganz zum Schluss, am 4. Tag, hätte man dann anschließend einen Lebenslauf noch hochladen sollen und ein Video. Und wir haben so gemerkt, hey, das fühlt sich irgendwie nicht gut an. Wer macht das denn? Also wir hatten einen Grund, warum wir gesagt haben, wir setzen es um, weil wir bestimmte Leute nicht haben wollen. Aber zum Schluss, dieser Prozess und der Weg dorthin, das schreckt eher ab. Jetzt haben wir alles über den Haufen geschmissen, haben da locker schon einen halben Monat investiert an Arbeit, haben jetzt einen Webseitenbilder genommen, der rein auf Mobile ausgerichtet ist, komplett. Und schalten jetzt bei Facebook und Instagram Werbung dafür. Aber du kannst dich quasi mit einem Daumen bewerben. Das heißt, wir haben so ein Quiz entwickelt, wo der potenzielle Bewerber einfach durchklicken kann. Und wir haben so Entscheidungsbäume, aber so spielerisch, dass du innerhalb von 2 Minuten dich beworben hast.
Ja, dann geht, das ist ja genau, da geht auch der Trend hin. Ne? Und da gibt's ja also bei der Bahn ist inzwischen so, du musst dich, glaube ich, inzwischen sogar per WhatsApp, also per Chatbot kannst du dich auf jeden Fall bewerben. Ja.
Dann seid ihr noch schneller als wir, krass.
Ja, also das ist dann auch wieder je nach Stelle unterschiedlich. Ne? Also für Ausbildung, glaube ich, kommst du wirklich mit ein paar, mit 5 oder 10 Fragen, bist du durch. Ne? Weil was willst du auch bei Auszubildenden, wenn wir mal jetzt gar nicht abwerten, aber einfach, was willst du da viel abfragen? Da ist halt, der sind ja am Beginn des Berufslebens, ne? Da gibt's nicht so viel, was du da als Filterkriterien rannehmen kannst. Ne? Wenn du jetzt natürlich irgendwie eine Seniorstelle hast, da gibt's natürlich dann schon noch, dass du einen Lebenslauf hochladen musst. Aber da gibt's auch wirklich, wie kann man die Klicks minimieren? um das möglichst die Leute da schnell ranzuholen. Ja? Und wir versuchen das auch bei uns zum Beispiel mit Bewerben. Wir haben, also anschreiben sowieso nicht. Ja? Also bewirbt sich bei uns.
Ja, was machen die meisten? Schmeißen mal kurz ChatGPT an und sagen, schreib mir mal eben das Anschreiben. Das bringt ja auch nichts.
Der Lebenslauf ist interessant. Einfach mal grundsätzlich, damit man einfach aber gar nicht um die Leute daran groß. Also ich gehe davon aus, jeder, der sich bewirbt, hat grundsätzlich Interesse an dem Job, ja, und hat auch gewisse Skills. Aber einfach, dass man mal, das ist wie so ein Gesprächsleitfaden, nehme ich sich das immer. Ne? So einfach mal ein bisschen was, wo kann man mal die Leute, weil das Einzige, was wirklich hilft, sind Gespräche. Ne? Und dann machen wir das bei uns wirklich so. Wir machen ein Vorgespräch, das macht dann meistens ich oder ein Kollege, wo wir einfach mal schnell die Rahmenbedingungen eben abklären, weil da einfach, ne, da gibt's einfach ja auch die Gehaltsspanne zum Beispiel, ist ja bei uns inzwischen so groß in der BI-Branche, dass da kommst du nicht her, dass man so ein paar Rahmenbedingungen abklärt, was du auch so ein paar Rahmenbedingungen, wie du bei uns in den Konzern reinkommst, dass das abgeklärt ist, und dann machen wir möglichst zeitnah, dass die Leute ein Feedback bekommen und dass sie dann wirklich nach wenigen Tagen ein Erstgespräch haben, wo dann wirklich 3-4 Leute aus dem Team sich eine Stunde Zeit nehmen und mit der Person einfach sprechen, Fragen beantworten, Fragen stellen und wirklich versuchen, so sich einen Eindruck zu verschaffen. Und dann sind wir eigentlich fast schon durch. Dann geht es noch das Zweitgespräch mit HR und wo dann eben nochmal das ganze Organisatorische abgeklopft wird, wo das Gehalt nochmal finalisiert wird und alles, um das wirklich möglichst kurz zu halten. Ja? Und trotzdem springen auch da schon Leute ab, weil ihnen das zu lange dauert.
Aha. Ja, aber das ist die Gefahr, finde ich, wenn man das so öffnet, auch wie wir das jetzt machen, dass du natürlich Bewerber reinspülst, die vielleicht gar kein Interesse nummern. Ja. Also das kostet dann wiederum auch auf Unternehmensseite noch mehr Zeit. So, und das muss man einfach auch nochmal berücksichtigen. Klar, ihr habt eine Personalabteilung, aber trotz auch die hat nur begrenzte Zeit und die müssen.
Ja, wir bei uns, also das vielleicht auch bei uns, ist sehr viel in den Teams auch, weil einfach genau auch deswegen gesagt wird, was soll denn ein Personalerin, Personaler, was sollen die denn da groß vorfüllen? Die können sich den Lebenslauf angucken, der ist in der IT sowieso sehr viel Transferleistung, auch so, okay, der hat das gemacht, das könnte bedeuten, dass er das kann, ja, oder der hat das hingeschrieben, ne? Bei uns im Fall, steht dann Cognos drin, denkst du, liest den Lebenslauf, so, der meint eigentlich Thema 1, ja. Also das geht sehr schnell an die Teams, aber wir hatten genau das Thema, wir hatten mal eine Talentestelle ausgeschrieben, also für wirklich neue Leute, und hatten die extrem offen gestaltet, weil wir einfach, dann hatten wir sehr, sehr viele Bewerbungen, aber eben auch sehr, sehr viele, wo es halt wirklich nicht gepasst hat. Mal, wo du von so den Lebenslauf gelesen hast, dachte, okay, schwierig. Also du musst, es ist so ein Drahtseilakt, ne? Du musst einerseits spezifisch genug sein, ne, und andererseits offen genug. Und dann musst du irgendwie dann damit du erstmal die Leute reinbekommst. Ne? Was ja bei unserem Umfeld mit BI sowieso schwierig genug ist, weil das ist ja so ein bisschen, hat immer so einen angestaubten Look, ist ja nicht KI dabei. Ne?
Ja, das stimmt. Ja, das stimmt auch wieder. Ne? Das ist dann auch nicht sexy genug, das ganze Thema. Ne?
Ja, ist wirklich so. Also das Problem hatten wir zum Beispiel mit Praktikanten schon sehr oft, die dann direkt Praktikantinnen, die direkt von der Uni kamen. Die wollten halt vom Praktikum erstmal KI machen, Machine Learning, Deep Learning.
Ja, die wollen dann nicht, können denen das ja auch nicht verübeln. Das wird ja auch in den Medien gerade gepusht, das Thema. Ja. Und dass da unter der Haube genau unser Thema steckt,
das ist dann, was ich den Leuten auch immer im Gespräch dann erkläre. Ja. Das ist dann, wo ich immer sage, hier bei uns lernst du gutes, solides Handwerkszeug, was dich genau darauf vorbereitet.
Genau, finde ich auch. Das ist, also das kann man ja wirklich auch mitgeben, wenn jemand hört und sich in den Bereich reinentwickeln will. Das ist eigentlich die Basis, also eine gute Ausgangsbasis, um später auch das KI-Thema zu bearbeiten. Das sagt man auch sehr, sehr häufig.
Ja. Was wollte ich denn davor jetzt eigentlich sagen? Ich weiß es gar nicht mehr.
Habe ich dich unterbrochen? Das war.
Ich weiß es auch nicht mehr. Auf jeden Fall, also es ist ein Drahtseilakt, das wollte ich sagen. Es ist ein Drahtseilakt, ne? Also du musst irgendwie genug Leute reinbekommen, damit du eine Auswahl hast, damit du nicht jeden nehmen musst und gleichzeitig auch nicht zu viele, weil das auch wieder dich selber einfach Zeit kostet und
ja, also wie gesagt, wir starten jetzt auch in unserem Funnel. Ich bin auch sehr gespannt, hoffen, aber was wir machen durch dieses Quiz, das ist dann eher etwas spielerisch, dass wir da ein bisschen vorqualifizieren.
Ich glaube, die Idee klaue ich auch. Die finde ich gut.
Ja, dafür ist der Podcast ja auch da. Da sollen sich andere ja auch, also einige ja Impulse auch holen. Also ich hatte ja auch im Vorgespräch angekündigt, dass wir die Stellen jetzt veröffentlichen und wir haben unseren Podcast dafür verwendet und jetzt kommen die Folgen auch und da werden wir auch berichten, was da zum Teil gemacht wird. Das heißt, da könnten Marktbegleiter oder sonstige jetzt auch reingucken und sagen, ja gut, wie macht die Bimano das? Klar, nicht jetzt im Detail, aber so ein paar Ideen haben wir halt schon offengelegt. Also es geht ja gar nicht anders. Also wenn wir nicht transparent sind und sagen, was macht die Person denn bei uns? Also eine Stellenanzeige zu schreiben, kann jeder. Aber mal wirklich aus dem Bauch heraus, also zu sagen, hey, wir sitzen hier mal und machen uns mal Gedanken und wir sprechen mal so, wie die Stelle tatsächlich auch ist. Und wir haben das dann zu zweit gemacht. Und ein Beispiel war dann auch, dass der Michael zu mir gesagt hat, ja, wofür willst du denn jetzt eine Assistentenstelle hier haben? Also ne, der betreut den IT-Bereich. Ich sage, ja klar, du hast ja nur momentan die IT-Brille auf und deine Projekte. Aber wie, da mal zu diskutieren und mal aufzumachen, was da eigentlich hintersteckt und das ist auch nochmal ein anderes Vorgehen. Also ich habe kein Unternehmen gesehen, was irgendwie mal die Stellen per Podcast offenlegt. Und gut ist ja auch noch, ich kann ja feststellen, ob die Jungs mir gefallen oder auch nicht, ob mir die Nasen passen. Hm. Und da ist das, glaube ich, vielleicht auch mal ein Testballon, den wir da fahren.
Ich drücke euch auf jeden Fall die Daumen.
Dankeschön. Christoph, wir sind super in die Themen reingekommen, also waren ja wirklich dicke Klopper dabei und man merkt ja, wir könnten ja weitermachen. Eigentlich wäre ja eine Überschrift und für sich ein Podcast gewesen. Also ich muss mich an dieser Stelle echt ganz herzlich bedanken, dass du dir nochmal die Zeit für uns genommen hast und ich würde nochmal in den Shownotes dich verlinken. Du bist auf LinkedIn auch immer sehr aktiv. Ich glaube, da hast du auch nichts dagegen. Nein. Das Bark-Thema, wenn du mir den Link zusendest, dann packen wir den auch nochmal rein. Und dann hätten wir, glaube ich, das für diese Folge.
Ja, auf jeden Fall. Also ich komme auch gerne nochmal wieder, falls wir Reaktionen bekommt, dass eines der Themen noch ausführlicher diskutiert werden sollte, komme ich gerne nochmal wieder.
Na? Dankeschön. Das wird sicherlich der Fall sein. Also macht auch immer sehr viel Spaß, mit dir zu diskutieren auf der Basis. War natürlich jetzt...
Moment, gebe ich gerne zurück im
Übrigen. Ja, danke. Aber das kriegen wir hin. Also wie gesagt, Impulse immer gerne und Kommentare auch. Und wenn wir nochmal merken, dass nochmal eine Thematik, die euch beschäftigt, dann wäre das, glaube ich, auch nochmal eine schöne Diskussion wieder. Ansonsten wünsche ich euch wieder eine schöne Woche und dann hören wir uns schon beim nächsten Mal.
Jetzt schnell noch abspeichern und dann direkt mehr Wissensschätze finden.
Gemeinsam mit den Datenexperten Sven Göllner und Michael Jungschläger in der nächsten Folge von
Wertgeschätzt, der Podcast. Warum Datenstrategie den Unternehmenserfolg steigert. Mit einem Klick abonnieren und keine Folge mehr verpassen.